Sollte man es geben? Sprechen wir dem Glauben weiter. Dankeschön, Thomas. Jesus sei Gott. Signal da.
1, 2, 3, 4, 5. Jetzt, ja. Halleluja. Die Technik ist ja nur erfunden worden, damit sie dem Reich Gottes dient. Wisst ihr das? Die meisten großen Erfinder waren Christen. Und der Teufel versucht manchmal da ein bisschen was zu stören, aber letztendlich kann er das nicht. Heute möchte ich über ein ganz einfaches Thema sprechen. Die Überschrift lautet dementsprechend das Wort. Ich möchte am Anfang noch beten. Vater, ich möchte dir so danken für dein Wort und bitte dich, Herr, dass du unsere Herzen heute darauf ausrichtest, was dein Wort ist, wozu es gegeben wurde und wie wir damit umzugehen haben, um das zu erreichen, was du für unser Leben erträumst. All unsere Herzen sind gemäß unserem Bekenntnis jetzt geöffnet und wir bitten dich, erfülle du dein Wort dort hinein. Ich bitte dich, dass du meinen Mund gebrauchst heute, um dein Wort zu sprechen, in der Art und Weise, wie du das ausdrücken möchtest, dass du meine Gedanken sortierst und meine Zunge lenkst. In Jesu Namen. Danke dafür, Herr. Amen. Wir fangen an mit einer Bibelstelle. Wir werden uns heute so ein paar Bibelstellen anschauen. Und zwar mit 2. Petrus 1, Vers 19. Die Bibel hat ja unterschiedliche Bedeutungen für unterschiedliche Menschen. Ich will ehrlich sagen, bevor ich Christ wurde, war die Bibel für mich nicht mal ein Geschichtsbuch. Eher sowas wie ein Märchenbuch. Für viele ist die Bibel ein Geschichtsbuch, für einige so ein bisschen eine Anleitung, wo ein paar gute Werte drinstehen. Und für andere ist es einfach ein religiöses Instrument, das man eben auf seinem Nachttisch oder bei den meisten eher im Regal liegen hat, damit man ausdrückt, ja, man ist ja auch Christ, ne? Doch die Bibel sagt über sich selbst ganz etwas anderes. Sie ist sozusagen eine Anleitung für die Anleitung. Die Bibel sagt uns, wozu sie selbst gedacht, geschrieben, gedruckt wurde, wozu sie in deinen und meinen Händen sich befindet. Und diese zwei, drei Verse jetzt, 2. Petrus 19 bis 21, die ich lese, drücken davon schon einiges aus. Petrus schreibt hier Folgendes. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Das prophetische Wort nennt Petrus hier die Schrift. Und er meint damit nicht nur die prophetischen Schriften des Alten Testaments, sondern das komplette Alte Testament an sich. Ich lese hier mal eine Anmerkung, die John MacArthur geschrieben hat, der diese Studienbibel hier verfasst hat. Er sagt hierzu, so wie dieser Satz im Original angeordnet ist, unterstützt er die Auslegung, dass Petrus damit die Bibel über die Erfahrung stellt. Das prophetische Wort, die Bibel, ist vollständiger, dauerhafter und autoritativer als jede Erfahrung irgendeines Menschen. Genauer gesagt ist das Wort Gottes sogar eine zuverlässigere Bestätigung der Lehren über die Person, das Erlösungswerk und die Wiederkunft Christi als die originale Erfahrung aus erster Hand der Apostel selbst. Manchmal höre ich das, ja, wenn ich damals dabei gewesen wäre, wenn ich ihn selbst gehört hätte, den Herrn Jesus, würde ich vieles leichter glauben. Und Petrus sagt, hey, was ihr hier habt, ist noch besser. Ist noch besser. Noch besser. Außerdem schreibt MacArthur, obgleich die menschlichen Autoren der Bibel eher aktiv als passiv am Aufschreiben der Bibeltexte beteiligt waren, überwachte sie Gott, der Heilige Geist, so, dass sie ihre individuellen Persönlichkeitsmerkmale, Gedankenabläufe und ihren Wortschatz verwenden konnten und trotzdem irrtumsfrei genau die Worte zusammenstellten und aufschrieben, die Gott geschrieben haben wollte. Deshalb sind die originalen Urschriften der Bibel, die Autographa, inspiriert, das heißt von Gott gehaucht und irrtumslos, das heißt ohne Fehler. Petrus definiert den Prozess der Inspiration, der einen solchen irrtumslosen Originaltext hervorbrachte. Ihr ahnt schon, wir gehen hier an die Wurzel, an die Radik, wie die Lateiner sagen. Daher kommt das Wort radikal, die Wurzel dessen, worum es geht. Und eine zweite Bibelstelle aus dem Neuen Testament ist 2. Timotheus. 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Hier heißt es, dasselbe Paulus schreibt wieder, der Paulus schreibt wieder, nicht der Petrus. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Wie viel Schrift? Alle. Sie ist nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Das sind ja jetzt Worte, die wir nicht immer alle so gerne hören, aber jetzt achtet mal drauf. Gott hat uns die Bibel gegeben, um uns in ein Leben hineinzuführen, das Überfluss verheißt, ein Leben hineinzuführen, in dem wir der Kopf und nicht der Schwanz sind. Ein Leben, in dem wir aktiv und nicht passiv sein sollen. Ein Leben, in dem wir gestalten und uns nicht manipulieren lassen. Ein Leben des Überflusses. Es heißt hier, das Wort, die Bibel ist gegeben zur Belehrung als erstes. Das tun wir jeden Sonntag, das tun wir auf jedem Zelttreffen. Wird die Bibel verwandt, um Lehre zu bringen. Lehre ist kostbar. Jeder weiß, dass der eine Lehre abgeschlossen hat, der 3 Jahre seines Lebens investiert hat, um einen Beruf zu lernen, der Schuljahre hinter sich gebracht hat, um sich weiter zu qualifizieren. Lehre ist kostbar. Für Lehre gibt man viel Geld aus, zunehmend viel Geld, auch in unserem Land. Weiterbildung ist das Stichwort. Das Wissen der Welt wird alle 4 Jahre etwa verdoppelt. So, man muss dranbleiben, um bestehen zu können im Beruf. Mit dem Wort Gottes ist es einfacher. Es verdoppelt sich nicht alle 4 Jahre. Es bleibt immer dasselbe. Ist das nicht entspannt? Sind wir doch mal ehrlich. Ja, wer aus der Informationsbranche kommt, ja, Computer her, Claudio oder andere, ihr wisst, was ich sage, ja. Netzwerk von gestern kannst du morgen vergessen. Musst du ganz neu lernen, wie das funktioniert, was für Instrumente jetzt da sind, wie die Technik funktioniert. Das Wort Gottes bleibt konstant. Und es ist für viele Menschen die einzige wirkliche Konstante in ihrem Leben geworden. Und dadurch, dass die meisten Menschen in unserem Land gar keine Konstante mehr kennen, ist es fast ein Novum zu sagen, die Bibel soll wirklich sowas sein. Ein konstantes Reden Gottes zu unserem Leben, was sich nicht verändert, was nicht heute so und morgen so ist, wenn der Herr im Himmel mal eine andere Meinung über eine Sache hat. Konstant. Ich kann mit ihm rechnen. Ich kann ihn sogar ein Stück weit berechnen. Er hat sich berechenbar gemacht. Ist das nicht schön? Mögen wir nicht mit Leuten zu tun haben, die für uns berechenbar sind? Deren Herz wir kennen, die wir einschätzen können, wo wir wissen, wenn ich die um was frage, dann werden die mir nicht eins draufhauen, sondern die werden uns mit Gunst anhören und uns helfen, wenn sie können. Ich habe gern mit Menschen zu tun, die sich berechenbar gemacht haben mir gegenüber. Und Gott hat es nicht nötig, sich berechenbar zu machen, und doch hat es getan. Er hat uns sein Wort gegeben, hat gesagt, das ist eine Grenze, in der ihr mich verstehen könnt. Er hat auch gesagt, mich ganz zu verstehen, geht über alles hinaus, was ihr könnt. Dafür haben wir im Himmel noch Zeit. Aber was ihr hier wissen müsst, auf dieser Erde, in diesem Leben, das habe ich euch mitgegeben. Das ist nichts anderes, sagt uns Petrus und Paulus hier an diesen beiden Stellen. Es geht um Belehrung, es geht um Überführung. Überführung gibt ja 2 Möglichkeiten. Die Überführung ist, von A nach B zu kommen. Kann ja eine Überführung machen, ne? Kennt ihr so diese Brücken? Eine Überführung? Das ist ein schönes Wort dafür. Gott überführt uns. von der einen Stelle, wo wir gerade sind, wo wir voll im Mangel leben, wo wir gar nicht recht wissen, wie wir rauskommen. Und er überführt uns an den Stelle, wo sein Wort sagt, und ich habe Gunst und ich habe Überfluss für euch. Leben im Überfluss, Johannes 10, Vers 10. Überführung heißt, ich werde überführt an einen anderen Ort, an ein anderes Denken, an ein anderes Glauben, an ein anderes Reden und an ein anderes Handeln als vorher. Überführung, dafür ist das Wort. Ihr merkt, oft sind die Worte so negativ belegt in unserem Denken, aber sind sie eigentlich gar nicht. Wenn wir diese negativen Impulse rausnehmen, die so in unserer Gesellschaft vorherrschen, dann sind die Worte auf einmal grundweg positiv. Belehren hat nichts Negatives. Keiner sagt mir, hey, da ist ein Vater, der legt eine Arm um mich und erklärt mir, wie die Welt funktioniert. Wie sein Reich funktioniert. Zurechtweisung. Ist das nicht schön, wenn da jemand ist, der mich zurechtweist?
Was ist das für ein furchtbares Wort, zurechtweisen?
Ich mag nicht, wenn mich jemand zurechtweist. Mein Chef macht das jeden Tag. Zurechtweisung heißt, ich bin einen falschen Weg gegangen und da kommt jemand und weist mich zurecht, zur rechten Straße, zum rechten Ziel, zum rechten Ort. Er hilft mir, meinen Fehler zu korrigieren. Er hilft mir, wieder auf Kurs zu kommen, da, wo ich ja eigentlich hin will. Wer will denn in der Ehekrise landen? Wer will denn in der Finanzkrise landen? Wer will denn in Krankheit landen? Noch kein Mensch, oder? Noch keinen gefunden, der das wirklich wollte. Und das Wort Gottes ist dafür da, um uns zurechtzuweisen, um uns die Richtung zu geben, ein Wegschild zu sein, zu sagen, hey, das Leben, was du jetzt lebst, ist nicht das Ende. Es ist nicht der Wille Gottes, das Leid, was du gerade durchlebst. Das hat er sich nie ausgedacht. Und dann Erziehung in der Gerechtigkeit. Ihr Lieben, das ist das wichtigste Wort von allen in der Bibel. Gerechtigkeit. Ja, wir haben da auch in unseren Kinofilmen heutzutage das Wort überall, fällt Gerechtigkeit und Weltfrieden und all das Zeug. Das meint es hier gar nicht. Das Gerechtigkeit, was hier gemeint ist, das meint die Voraussetzung für unser ewiges Heil. Wenn du und ich nicht gerecht werden vor Gott, haben wir keine Chance auf ein ewiges Leben, geschweige denn auf ein Leben hier im Überfluss. Ohne Gerechtigkeit verdienen wir nur den Tod. Den haben wir alle verdient, dafür haben wir alle genug getan. Eine Lüge reicht aus. Und die haben wir alle überboten, oder? Aber der Herr hat gesagt, ich habe meinen Sohn ans Kreuz geschickt, damit er all das trägt, was dich von mir trennt. Und damit du nicht nur die Sünden vergeben bekommst, sondern damit du in Christus zur Gerechtigkeit selbst wirst. Es ist so fantastisch, dass man es kaum glauben kann. Gott sagt, du bist die Gerechtigkeit Gottes geworden in Christus. Und wenn wir das nicht verstehen, wenn wir nicht verstehen, was Gerechtigkeit meint, dann verstehen wir gar nichts, was das Wort sagt. Dann ist alles für uns römische Dörfer. Wir haben nicht wirklich eine Ahnung, weil wir diese Gerechtigkeit noch nicht angezogen haben. Wir leben noch nicht darin. Wenn ich Christus nicht bewusst mein Leben und meine Sünden gegeben habe, ihn um Vergebung gebeten habe und das neue Leben angenommen habe, dann habe ich noch gar keine Gerechtigkeit. Aber selbst wenn ich das getan habe, dann gibt es einen Gegenspieler Gottes, der sehr interessiert daran ist, dich davon zu überzeugen, dass du ein Wurm bist. Unwürdig. Sünder. Ich bin kein Sünder. Ich habe gesündigt, ja. Aber mein Herr hat mir vergeben. Wenn ich heute sagen würde, ich bin ein elender Sünder, würde ich meinen Herrn rechts und links auf die Wange schlagen. Denn er hat gesagt, ich habe deine Sünde getragen und ich habe dich zur Gerechtigkeit gemacht in mir. Du bist vor Gott genauso gerecht wie ich selbst, sagt Christus. Wenn du in mir bleibst, wenn du die Vergebung in Anspruch genommen hast, dann rede auch darüber. Dann mach es klar. Dann achte auf deine Worte, die du aussprichst. Die Gerechtigkeit. Und da möchte uns das Wort helfen, uns zurechtzuweisen und uns zu erziehen in der Gerechtigkeit mit einem Ziel, dem Ziel der völligen Zurüstung, man könnte sagen der Vollendung. Das ist Gottes Ziel. Gottes Ziel ist nicht zu sagen, naja, mal gucken, wie weit du kommst in diesem Leben und ja, mach mal ein bisschen was, schaffst ja doch nicht viel. Gott sagt, hey, ich habe ein Ziel. Wir haben eben gesungen, schreib Geschichte, mach Geschichte mit mir. Das ist Gottes Ziel. Gott hat von Anfang an nie klein von dir gedacht. Manch einer von uns hat vielleicht klein von sich gedacht. Vielleicht denkt das immer noch. Ich möchte sagen, Gott hat nie so gedacht von dir. Gott hat von mir nie so gedacht. Und als ich das rausgefunden habe, konnte ich entspannen. Weil ich wusste, Gott hat was Gutes für mich vor. Gott hat einen guten Plan. Gott hat nicht Mangel für mich vorgesehen. Das ist nicht sein Werk. Alle guten Dinge und vollkommenen Dinge kommen vom Vater des Lichts, bei dem kein Wechsel ist, keine Veränderung. Oh, wie gut. Er will, dass wir völlig zugerüstet sind zu jedem guten Werk. Gute Werke, ja. Hört sich nach Pfadfinder an, ne? Royal Ranger, die machen gute Werke. Gute Werke kann übersetzt werden mit gerechtem Werk, mit richtigem Tun. Er möchte, dass wir das Richtige tun können alle Zeit. Er möchte, dass wenn du irgendwo eine Gelegenheit hast, das Wort zu verkündigen, sei das im Flugzeug, sei das in der Nachbarschaft, sei das im Kindergarten oder in der Schule, dass du vorbereitet bist, das zu tun. Nicht so, darf ich mal was sagen? Ich meine, ich bin Christ und so und nicht mal katholisch, aber ich hätte... Gott hat dich, will dich vorbereiten, durch sein Wort, in einer Kühnheit das zu tun, was er dir zeigt, zu tun. Zu jedem guten Werk, was er für dich hat. Und glaub mir, er hat mehr gute Werke, die wir tun sollen, als du ahnst. Er ist ja gnädig, deswegen zeigt er uns die nicht auf einmal. Wenn wir alle weggelaufen, wenn wir unser Lebenswerk, was Gott für uns so vorgesehen hat, sehen würde, oh, Flucht, weil wir noch gar nicht so weit sind, das alles zu tun. Der Zeitrahmen ist ein großer. Und Gott weiß, wie weit wir sind. Er weiß, was wir heute tun können. Er überfordert uns nicht. Aber er möchte uns durch sein Wort vorbereiten. Das ist für mich der erste Punkt von heute. Habt ihr den? Das Wort ist von Gott, ist der erste Punkt. Das ist nicht ein Geschichtsbuch, das ist nicht ein Historienbuch, das ist nicht ein Buch über gute Werke. Das ist Gottes Wort. Und Punkt 2 muss ich jetzt ein bisschen abkürzen, sonst würde ich, wenn wir nicht bis zum Punkt 4 heute kommen. Lass uns im Johannesevangelium mal reinschauen. Johannes, der Jünger, den Jesus liebte, was schrieb er denn über das Wort? Brauchen wir gar nicht weit blättern. Ganz am Anfang im Johannesevangelium beschreibt er das. Er sagt, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Fleisch, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Ist das nicht fantastisch? Johannes beschreibt das Wort. Er geht noch weiter als seine beiden Mitapostel, Paulus und Petrus. Er sagt, das Wort ist eine Person. Das Wort hat einen Namen. Später zitiert er es dann. Er sagt, das Wort ist Jesus Christus. Die Herrlichkeit des Vaters in Menschengestalt, die wir gesehen haben, die bei uns war. Wir konnten in ihre Augen schauen. Wir konnten das Wort sehen. Wir konnten es anfassen. Das Wort, das lebendig geworden ist. Dieser selbe Johannes beschreibt in einem seiner Briefe noch etwas. 1. Johannesbrief. Ich höre so wenig blättern. Ihr Lieben, ich hoffe, nach dem heutigen Tag geht ihr nicht mehr ohne das Wort aus dem Haus. 1. Johannes 1, Vers 1. Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben und was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben. Vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Ihr Lieben, Licht bedeutet die Abwesenheit von Dunkelheit. Die Dunkelheit hat es nicht begriffen. Es gibt diesen schönen Witz, vielleicht kennt ihr den. Wo geht das Licht hin, wenn es dunkel ist? Im Kühlschrank. Müsst ihr mal nachgucken, nachts, da ist es drin. Die Dunkelheit kann das Licht nicht festhalten. Sobald du, wenn es nur eine kleine Funzel ist, den Schalter umdrehst oder ein Kerzchen anzündet, muss die Dunkelheit gehen. Und das ist die gute Nachricht. Das ist ein wesentlicher Teil des Evangeliums, dass das Licht nicht wirklich einen Gegner besitzt. Manche denken, ja, da ist der Teufel und da ist Gott. Und beide kämpfen miteinander. Nein, ist nie so gewesen. Der Teufel hat sich das mal eingebildet, er könnte das tun. Sein Fall war schnell und kurz. Der Teufel kämpft nicht gegen Gott. Er kämpft gegen Gottes Kinder in ihrem Kopf. Er versucht sie dazu zu bringen, ihm mehr zu glauben als Gott. Das ist sein ganzer Kampf. Er kann nicht mehr tun. Er versucht, dass wir seine Worte reden, dass wir seine Gedanken denken und uns füllen mit seinen Inhalten. Und wenn er das schafft, dann haben wir ein Problem. Wenn wir im Licht wandeln, so wie Jesus in diesem Licht wandelte, dann können wir die Werke tun, die er auch tat. Denn Gott ist Licht. Und wir sind Kinder Gottes. Nicht Sklaven Gottes. Nicht Haustiere Gottes. Wir sind Kinder Gottes. Meine drei Kinder, zwei davon, die schon reden können. Egal, was sie erkennen. Manchmal die komischsten Sachen. Gell, Papa, du isst auch gerne Smacks. Das haben wir von dir geerbt. Widerspreche ich manchmal, sage ich, das muss nicht geerbt sein. Aber sie suchen ständig. Grace zeigt mir ihren Arm. Ich sehe kaum ein Haar drauf. Sagt sie, guck mal, schwarze Haare wie du, Papa, habe ich von dir geerbt. Okay, sie sieht sie im Glauben. Ich glaube, dass jeder von uns von seinen Eltern geerbt hat. Amen. Und ich glaube, dass wenn ich einen Vater im Himmel habe, ich zu seiner Spezies gehöre. Mein Vater im Himmel ist ein sprechender Geist, ein handelnder Geist, ein machtvoller Geist. Er ist Gott und er hat uns geschaffen nach seiner Art. Könnt man jetzt nachlesen, 1. Mose Kapitel 1, Vers 6, ein bisschen später. Der sechste Tag, der berühmte sechste Tag. Aber vorher war ja was anderes, ne? Ganz am Anfang steht, es werde Licht. Gott sprach das. Es werde Licht. Aber die Sonne wurde erst am vierten Tag geschaffen. Wer war das Licht? Er selbst. Er war das Licht. Und er ist es immer noch. Er scheint heller als jede Sonne, die er macht. Er scheint in ausweglosester Lage. Hell und kraftvoll. Im Licht zu wandeln ist der Kernpunkt unseres Christseins. Stellt euch einen Laserstrahl vor. Konzentriertes Licht. Wisst ihr, dass es kein Metall gibt, das einem konzentrierten Laserstrahl widerstehen kann? Ein Laser, ganz hoch konzentriert, durchdringt jedes Eisen, jedes Metall, jede Legierung. Wird nicht so oft gebraucht. Und in Science-Fiction-Filmen sind die ja schon weiter. Ne? Da sieht man, wie das dann wirklich funktioniert. Da haben sie schon die handlichen kleinen Teile. Ne? So. Im Ernst, ein Laserstrahl, hochkonzentriertes Licht. Ich glaube, es ist oft das kalte Neonlicht, das uns wegzieht von Gott. Das Neonlicht des Fernsehens, der Medien, der plakativen Gestaltung von Sünde, das uns mehr beschäftigt als das warme, lodernde Kaminfeuer Gottes, das uns wärmt, das uns Helligkeit und Kraft gibt. Das ist ein Aspekt des Wortes. Es ist Licht. Der zweite Aspekt des Wortes ist, es ist Liebe. Liebe. Johannes, 1. Johannes 4, 7, derselbe Johannes schreibt, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Ein Jünger Jesu ist aus Gott geboren und hat intime Beziehung mit dem Licht selber. Wir sind angefüllt mit dieser Lichtkraft Gottes. Jeder von uns, der Christus in seinem Herzen hat, hat diese Strahlungsquelle längst internalisiert. Die sind in euch. Ich krieg da nicht so leicht wieder raus. Für einen Christen fällt es sehr schwer, Sünde zu tun. Zu lügen. Etwas mitzunehmen. Der Teufel versucht. Manchmal auf ganz gemeine Art und Weise. Wir waren letzte Woche noch einkaufen. Ich war bei einem Karstadt oben und habe dann 2 DVD-Sets gekauft. Eins für 17 Euro und eins für 34 Euro. Ich lege beide brav auf die Kasse. Sie kassiert. Ich habe gar nicht drauf geachtet, Kreditkarte und so. Und dann wollte ich gerade gehen, gucke ich auf den Zettel, sehe ich 16,98. Ja, eigentlich ist es ja ihr Fehler. Könnte ich gut brauchen, das Geld. Ich glaube, Sie haben was vergessen. Versuchung, oder? Wie schnell geht man drauf ein? Fällt drauf rein und raubt sich Segen. Und so konnte ich in Segen sein. Die Frau guckt mich an. Oh, das ist aber freundlich von Ihnen. Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Oh, ist Ehrensache, sage ich nur. Und schon war das Krummeln in meinem Bauch weg und alles war gut. Und ich wusste, das war richtig. Das war gut so. Das war gut so. Wir haben Liebe in uns und wir haben Licht in uns. Indem wir andere lieben, ermöglichen wir Gott, seine Kraft durch uns fließen zu lassen. So einfach, andere zu lieben, anderen etwas Gutes zu tun, etwas von dem, was wir selbst gerne hätten vielleicht, wo wir selbst uns drüber freuen. Wenn Menschen dem Liebesbefehl Gottes nicht befolgen, und das gibt es auch, Christen, die dem Liebesbefehl Gottes nicht folgen, die gleichen einem Mensch, der durch ein dunkles Zimmer wandert und über alles Mögliche stolpert und fällt, was darum liegt, weil er nicht sehen kann, was passiert. Er ist außerhalb der Liebe, außerhalb des Lichts. Er ist gerettet, aber er stolpert durch sein Leben. Er kommt von einer Katastrophe in die andere rein und fragt sich, Gott, wieso lässt du das zu? Gott hat gar nichts damit zu tun, du hast das Licht ausgeschaltet. Indem du die Liebe weggenommen hast. Ja, wir müssen uns diese geistigen Zusammenhänge, das Wort will uns belehren über diese Dinge, wir müssen darum wissen. In der Bibel gibt es Automatismen, die oft ganz anders funktionieren, als die wir uns in unserem religiösen Denken zurechtgesponnen haben. Ja, Gott wird mich schon beschützen, wenn ich den Unsinn mache. Kommst du da drauf? Du hast doch recht zu machen, was du willst. Wenn du von der Klippe springst, warum sollte Gott dich beschützen? Das ist doch deine Entscheidung. Wenn du dich besäufst und ein Auto fährst, warum sollte Gott dich beschützen? Er tut manchmal so Sachen, gar keine Frage. Aber mich darauf verlassen würde ich nicht. Ist doch deine Entscheidung. Du bist doch kein Sklave, du bist ein Kind Gottes. Du hast immer noch Entscheidungen, die dein Leben verändern und manipulieren, ganz klar. Deine Entscheidungen bestimmen, wer du sein wirst. Was du heute entscheidest, das wird sein, wer du morgen bist. Liebe, wisst ihr, hat den Vorteil, niemals zu versagen. Ich hasse Versagen. Was ich tue, tue ich gern richtig. Ich bin gern erfolgreich. Ich bin oft erfolgreich. Und es hat was damit zu tun, dass Liebe mein Lebensmotto ist. Dass ich die Dinge, die ich tue, aus einer Motivation heraus tue, die ich immer wieder checke. Das muss gar nicht jeder immer sehen und jeder immer merken. Aber ich muss wissen, warum tue ich, was ich tue. Wenn ich es nicht mehr weiß, wird's gefährlich. Schnell kommen andere Motivationen, die der Teufel anbietet, die attraktiv sind. Macht und Geld und Sex. Und ja, das sind nur die 3 Großen, die Männer so versuchen. Frauen haben da die anderen. Ich weiß gar nicht, ob die so viel anders sind. Dinge kommen oft wieder zusammen. Liebe versagt niemals. Und im Johannes 3,16 hat Gott uns gezeigt, wie sehr er uns liebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist Liebe. Er opferte, damit wir leben können. Damit wir überhaupt uns heute unterhalten können über diese Dinge, über das Wort und dessen Kraft. Wir wissen, das große Liebesgebot, das ist eine der beiden Säulen unserer Gemeinde. Die eine ist, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern. Und die andere ist, liebe Gott von ganzem Herzen. Mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das Liebesgebot, auf dem alles basiert. Auf diesen beiden Geboten basiert alles, was wir als Gemeinde sind und was wir glauben, was wir tun. Wir tun nichts, was nicht diesen beiden Dingen entspricht. Das ist eine tiefe Entschlossenheit. Und ich glaube, damit sind wir auf der richtigen Seite. Denn die Liebe versagt niemals. Aber die Liebe hat Werke und die Liebe wird eingeschätzt von Gott. Könnt ihr nachlesen, Johannes 15. Wer mich liebt, tut meine Worte, hält meine Worte. Tut meine Werke. Kommt da mehrfach vor. Gott definiert ganz klar, was Liebe heißt. Liebe heißt, dem Wort gehorsam zu sein. Jesus sagt, wenn dem Wort nicht gehorsam ist, wo ist die Liebe? Wenn meine Kinder mir nicht gehorsam sind und machen ständig das Gegenteil von dem, was ich sage, würde ich mich auch fragen, wo ist die Liebe? Ihr liebt mich. Ihr missachtet mich. Aber die dritte Eigenschaft vom Wort ist, dass es Leben ist und Leben bringt. Aber zunächst mal ist es Leben. Das Wort ist Leben. Es bringt nicht nur, das ist nicht nur ein Bote. Das Wort ist diese drei Bestandteile. Licht, Liebe und Leben. Es ist Licht, es ist Liebe, es ist Leben. Und nur deswegen bringt es das auch in unser Leben hinein. Nur deswegen verstoffwechseln wir das Wort und erleben diese Dinge in unserem eigenen Alltag. Das Wort Gottes ist Leben für alle, die es finden, heißt es. Drei kurze Bibelstellen. Matthäus 4,4. Er beantwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Das hat Jesus dem Teufel gesagt. Der Teufel hat's gehasst. Oh, was für ein furchtbares Wort. Er weiß, wie wahr das ist. Das Wort, wo er abgeschnitten ist von. Johannes 5,24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sagt der Herr. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Ein Transfer fand statt, weil da jemand ist, der dem Wort Jesu geglaubt hat und das Leben empfing. So fing es doch an bei uns, wenn wir uns Christen nennen, oder? Jeder hatte doch diesen Moment in seinem Leben, wo er auf Gott zugegangen ist, weil er gemerkt hat, das Leben, die Qualität von Leben, die du bisher hattest, war nicht das, was du eigentlich wolltest. Die Grenzen waren so schnell erreicht. Es hat so schnell wieder wehgetan. So schnell hat man wieder versagt. Und so schnell kam man wieder bis zur Tür, wie die dann verschlossen war. Und dann war Gott da und sagt, bekehr dich. Triff eine Entscheidung, die dein Leben verändert. Wir haben unser Leben Jesus gegeben und auf einmal öffneten sich Türen. Auf einmal kam was in unserem Verstand. Wir verstanden Zusammenhänge, die uns vorher völlig fremd waren. Und Gott konnte uns bis dahin bringen, wo wir heute sind. Und preis sei Gott, das ist noch nicht das Ende. Wir werden später noch eine Möglichkeit geben, wenn hier jemand sitzt, der dieses ewige Leben noch nicht empfangen hat. Wir werden hier noch eine Gelegenheit geben, dass du heute hier diese drei Dinge empfängst. Licht, Leben und Liebe. Und dieses dein verändernder Tag sein wird. Dritte Bibelstelle hierzu, Apostelgeschichte 13,48. Als aber die aus den Nationen, das sind übrigens wir, die Heiden, es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn und es glaubten, so viele zum ewigen Leben verordnet waren. Bist du zum ewigen Leben verordnet? Oh, Gott sagt, er will, dass keiner verloren geht. Johannes 10,10. Ich aber, sagt Jesus, bin gekommen, damit ihr Leben habt, Leben im Überfluss. Ich könnte ständig über diese Bibelstelle predigen, weil die alles beinhaltet, an was ich glaube, versteht ihr? Existenz nennen viele Leute schon Leben. Ja gut, ich komme so rund, bin vielleicht auch reich und alles möglich. Hab guten Sex, hab ein eigenes Geschäft oder diesen. Aber weißt du, wenn da das nicht göttliche Leben nicht drin ist, dann kannst du das alles in der Pfeife rauchen. Ich habe so viele reiche Leute jetzt inzwischen, die ich kenne, die ich teils meine Freunde nenne, wo ich sage, wenn das nicht drin ist, vergiss es, würde ich nie tauschen wollen. Die Qualität von Leben kannst du nicht kaufen, um die es eigentlich geht und die sich jeder wünscht. Jeder, die High Society bis hin zum armen Penner. Diese Qualität von Leben. Und die hat Jesus gesagt, die habe ich für euch nicht nur reserviert, sondern im Überfluss vorgesehen. Das heißt, sein Wort beinhaltet überfließendes Leben. Und zwar nicht nur für uns, sondern damit wir noch was haben für unsere Kinder. Haben eben Eltern gesegnet für ihre Kinder, die in die Schule kommen. Ihr Lieben, wenn wir das nicht haben, wie sollen wir es denn unseren Kindern weitergeben? Bitte, mach nicht ein Nachtgebet mit deinem Kind, wenn du selbst nicht am Beten bist in deinem Leben. Das Kind wird irgendwann rausbekommen, wie schal und leer das ist, was du tust. Und wird nichts mehr davon wissen wollen von Gott. Sondern geh selbst auf die Knie. Läuft ein guter Film gerade nebenan. Wie heißt der? Even Allmächtig? Hat den schon jemand gesehen? Empfehle ich ganz offiziell als Pastor dieser Gemeinde, guckt ihn euch an. Es geht zwar weniger um Seelenheil als um die Umwelt, aber Gott ist da, Gott spricht und Gott liebt Menschen und Gott macht gute Dinge. Guter Film. Und wir waren als ganze Familie drin, also nimm die Kinder mit, es ist ein guter Film. Er hat Leben im Überfluss, das kommt so ein bisschen darüber. Ja, wenn da die Arche gebaut wird, könnt ihr mal die Arche sehen, wie groß das Ding war. Fantastisch. Okay. Also, das Wort Gottes kommt von Gott. Jesus Christus ist das Wort. Das war mein zweiter Punkt. Der dritte Punkt ist, ja, wie? Ungefähr. Das Wort will dich segnen. Aber Leben ist ein ganz großer Brocken davon. Genau, das waren diese drei Unterbeschreibungen, die das Wort ist. Leben, Licht und Liebe. Oh, ohne diese drei Dinge will doch keiner wirklich leben. Aber wie jetzt zum dritten Punkt, zum dritten Hauptpunkt. Das andere waren Unterpunkte. Da kommt noch Folgen. Das Wort will dich segnen. 3. Johannes 1, Vers 2. Wie fängt er seinen Brief an? Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Könnte man sagen, es ist ein platter Gruß. Aber wir wissen ja, dass es das Wort Gottes ist. Und da steht nichts zufällig. Er sagt also, Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem, kann das richtig sein? Könnt ihr im Grundtext nachlesen, steht das. In allem wohlergeht. Nun, das war Jesu Lieblingsjünger, der kannte den Herrn genau, dessen Geist war in ihm, steht ja. Der schrieb nicht irgendeinen platten Satz, sondern der hat gut überlegt, was er schreibt. Der schrieb, was sein Herr auch geschrieben hatte. Jesus würde genau dasselbe heute zu dir sagen. Ich wünsche, dass es dir in allem richtig gut geht. Saugut. Weißt du, auch gesundheitlich, ich meine, weiß doch, mein Ischi, also, hier. Und, naja, wenn wir schon dabei sind, was meine Brieftasche, die ist immer so leer und mein Konto hat immer diese roten Zahlen. Auch das? Sicher? Naja, noch was wäre dann, weißt du, ich habe gerade so ein bisschen Schwierigkeiten mit meiner Frau und das klappt irgendwie nicht so richtig. Und ich glaube, wir trennen uns besser und das klappt nicht mehr. Oder meinst du auch da? Klar. Hab's doch geschrieben. Ich wünsche dir, dass es in allem gut geht. Und wenn es nach mir geht, sagt Gott, ist es längst erledigt. Du musst es dir nur abholen. Weißt du, ich habe Lagerhäuser oben vorgesehen. Auf jedem steht ein Name drauf. Und in jedem ist exakt all das drin, was du brauchst, um ein Leben in Überfluss zu leben. Aber das Problem ist das. Ich habe kein Transportsystem. Außer dem einen. Heiliger Geist. Das ist mein Shuttle. Das macht diesen Weg mehrmals am Tag. Aber es fliegt meistens leer. Es transportiert deine Gebete hoch, aber da du keine wirklichen Erwartungen hast und keinen Glauben freisetzt, kann es nichts mit runterbringen. Das ist das Problem. Spritvergeudung. Aber es steht doch alles oben. Wenn du irgendwann oben ankommst, wirst du dich wundern, was du alles hättest haben können auf dieser Erde. Aber du hast dir gedacht, na, ich komme von einer armen Familie, ich kann mal nie Millionär sein, zum Beispiel. Weiß nicht, ob du Millionär sein sollst, aber vielleicht will Gott, dass du Millionär bist. Überfluss kann das auch bedeuten, dass du auf die Weise Segen bist. Wir konnten ein paar Millionäre auch gebrauchen in der Gemeinde. Ich glaube, dass wir alles tun können, wenn nur 3-4 Millionäre ihren Zehnten geben würden. Wir könnten hier ganz andere Sachen in Limburg bewegen. Ja? Ja, Gott weiß das. Und ich bin fest davon überzeugt, wir werden Millionäre hier sitzen haben. Mehr als einen, mehr als zwei, mehr als fünf. Ich war in der Gemeinde in Korea, die hatten 1.000 Millionäre und einen Milliardär und den Regierungschef des Landes im Gottesdienst sitzen. Das ist eine Sicht, oder? Ehre sei Gott. Sprüche 2, was steht da? Oh, das ist so schön. Kennt ihr Sprüche 2? Es hat mal einer gesagt, jeder Mann sollte jeden Tag mindestens ein Kapitel der Sprüche lesen, weil es verändert sein Leben. Ist was dran? Sprüche 2. Oh, Salomo hatte gute Sachen zu sagen. Ich lese mal die Verse ab 1, vielleicht bis 9. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst, der Vater spricht. Wenn. Ist nicht automatisch, okay? Transportsystem. wenn du das Shuttle füllst. Und meine Gebote bei dir bewahrst, so dass du der Weisheit dein Ohr leihst und mein Herz und dein Herz der Einsicht zuwendest. Wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach erforschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Denn der Herr gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Er hält für die Aufrichtigen Gelingen bereit und beschirmt die, die in Lauterkeit wandeln. Er bewahrt die Pfade des Rechts und er behütet den Weg seiner Getreuen. Dann wirst du Gerechtigkeit und Recht verstehen, Aufrichtigkeit und jeden guten Weg. Ein Rabbi hat diese Worte mal erklärt. Er sagte, immer wenn du in der Bibel stehen siehst, suchen, dann meint es eigentlich oder ist am besten übersetzbar mit dem Wort forschen. Ich meine, wenn ich krank bin, was mache ich dann? Ich bin krankgeschrieben, ich habe jetzt mehr Zeit vom Fernseher. Legitim, kannst du tun. Aber erwarte dann bitte nicht, dass deine Heilung kommt. Woher auch? Aber wenn du krank bist und sagst, hey, das Wort sagt, ich muss nur eins tun. Ich muss das Wort in mich einfüllen, wie eine gute Medizin. Ah, kommen wir gleich nochmal drauf, wie wir das machen. Aber es geht schon dabei darum, dass wir forschen. Und das kostet etwas an Anstrengung. Im Josua lesen wir ja noch was darüber. Josua 1, mit viel Wort, hm? Mögt ihr das? 2, danke schön. Josua 1, Vers 6 bis 9. Wir arbeiten dran. Hier sagt der Herr zu Josua, der jetzt neuer Feldherr Israels wurde und den Auftrag bekam, das ganze Land einzunehmen, was Gott für ihn vorbereitet hat, für das Land Israel, für das Volk Israel. Der bekommt folgende Worte mit auf den Weg. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst, überall wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann, sag mal, denn dann, wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Wow. Gott will das Beste für dich. Josua ist nicht ein besonderes Kind Gottes, sondern eins von vielen. Josua hatte einen besonderen Auftrag, jawohl. Aber dieselbe Kraft, die ihn führte, will dich führen. Will dein Leben führen. Leben im Überfluss, wir haben darüber gesprochen. Gott hat klare Position bezogen. Dort hängt alles davon ab, was du betrachtest. Betrachtest du das Buch? Beschäftigst du dich damit, wenn du mal eine freie Zeit hast? Vielleicht in der Mittagspause im Betrieb, abends vorm zu schlafen gehen und am besten morgens schon, bevor du in den Tag startest. Ist es das, was du wichtig nimmst? Ich rede jetzt nicht von einer Pflichtbibel lesen, ich muss ja ein Kapitel lesen, fertig. Sondern ist da was wie ein Hunger? Wow. Wow. Hab mehr davon. Ich will meinen Geist füllen. Und ich nehme mir Zeit. Ich begrenze dich nicht. Ich will alles, was du für mich vorgesehen hast. Ich will nicht nachher im Himmel ankommen und mein Lagerhaus noch voll vorfinden. Ich will, dass es leer ist, weil ich alles abgerufen und eingesetzt habe. Und ich möchte, dass dafür ein anderes Haus voll ist, nämlich voll mit Menschen, die ich zu Christus geführt habe, weil es so leicht war, weil ich längst alles hatte, weil im Wort ist alles enthalten, was ich jemals brauche. Das Wort will dich segnen. Der vierte und letzte Punkt für heute. Und das ist vielleicht der entscheidende. Das Wort wird durch dich aktiviert. Durch dich. Matthäus 6, da lesen wir, neben dem Gebet des Herrn auch diesen wichtigen Satz. Sorge dich nicht. Sorge dich nicht. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Trachten, auch wieder so ein Wort wie forschen oder suchen. Trachten, sich nachsehnen, sich auszehren nach dem Reich Gottes. Trachtet, sucht, forscht, zuerst. Zuerst. Zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag. Aber manche sorgen sich noch um ganz andere Sachen als nur um den morgigen Tag. Aber Gott sagt, wenn wir uns nach seinem Reich sorgen, dann sorgt er für alles andere. Nahrung, Speise, Wohnung, Kleidung, alles ist hier inkludiert in dieser Bibelstelle, auch im Kontext, wenn ihr das nachstudieren wollt. Verlasse das sich Sorgen und Fragen und gehe über zu den Antworten. Bedenke, dass was immer dein Mund ausspricht, genau das sein wird, was du bezahlen wirst. Silvana geht jetzt gerade. Wenn wir in ihrem Hotel wären und würden in ihrem Hotelrestaurant irgendwas bestellen, dann müssten wir es bezahlen. Stimmt's? Wenn du Kastatt einkaufen gehst, hast dies oder jenes und sprichst es aus, ich möchte das und das und das, dann wirst du es auch bezahlen. Und geistig ist es ganz genau dasselbe. Die Dinge, die du geistlich aussprichst, wirst du garantiert bezahlen. Ich meine, ich hasse es, etwas doppelt zu bezahlen. Ich finde das widerlich. Unnütz, wenn ich für etwas bezahle, nur um etwas bezahlen zu müssen zum Beispiel. Ja, so Gebühren oder irgendwas. Ah, denke ich, Unsinn. Und dann, wenn ich mit einem Artikel durch ein Kaufhaus laufen würde, was ich schon bezahlt hätte, und ich würde dann angehalten, ich müsste es nochmal bezahlen, weil ich den Beleg nicht mehr... Das wird doch ätzend, oder? Und so viele von euch tun das. Das lacht er nicht mehr. Es gibt Dinge, für die ist bereits bezahlt worden. Und das sind die Dinge des Buchs. Das sind die Verheißungen Gottes. Für die hat Jesus bezahlt. Die brauche ich nicht mehr bezahlen. Ich muss sie glauben und umsetzen und herabziehen, einen Shuttle-Service beauftragen. Aber andere Dinge wie, oh, ich bin so krank. Halleluja. Du wirst es sein. Oh, ich komme nie aus den Schulden raus. Natürlich nicht. Wie auch? Deine Lippen sind nicht gefüllt mit dem Wort, was dich rausholen würde. Du wirst dich sehr anstrengen müssen, um das dann doch noch zu schaffen. Oder? Das sind Dinge, für die ist noch nicht bezahlt worden. Für die musst du bezahlen. Für jeden Fluch, den du aussprichst über jemanden oder über dir selbst. Ich bin so arm. Ist bei uns im Haus verboten, sowas zu sagen. Der arme Kaleb. Soll ich ihn sofort zurück? Keine Flüche in diesem Haus. Er ist nicht arm und er wird nie arm sein. Er wird im Wohlstand leben und ihm wird es alle Zeit gut gehen. Er wird Überfluss haben und jedem gut. Amen. Ihr merkt, wir sind geprägt durch Worte. Die haben wir gehört von unseren Eltern und Großeltern. Die haben große Macht über uns. Und die allein festzustellen, ist schon mal eine Kunst. Die dann noch abzulegen, ist eine andere. Aber ich möchte euch sagen, es lohnt sich. Es lohnt sich, eure Worte auf die Waagschale zu legen. Und wenn ihr verheiratet seid, habt ihr es noch leichter. Dann habt ihr nämlich jemand, der euch helfen kann dabei. Also Iris und ich, wir sind ja inzwischen schon richtig gut mit Worten, aber wir haben da Jahre mit verbracht, uns gegeneinander wirklich zu beobachten und Worte auszumerzen, die immer noch da waren. Worte des Mangels, Worte des Unglaubens. Einfach so dahergesagte Sprüche, die aber eine negative Aussage hatten. Wir möchten, dass die Worte, die wir sprechen, bezahlte Worte sind. Worte des Segens, Worte des Überflusses, Worte, die Dinge freisetzen, an die wir glauben. Jakobus 1, 7 und 8, da steht: Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Oh, der Pastor hat mit mir gebetet und dann waren die Schmerzen weg. Am Montag waren sie wieder da. Was hast du dann gemacht? Nix. Nix heißt meistens gejammert. Oh, mir geht's wieder so schlecht, Mann. Oh. Warum hast du nicht genau das gemacht, was du am Sonntag gemacht hast? Und sagst, danke, Herr Jesus, Halleluja für meine Heilung. Ach, tut das weh. Halleluja, danke, Jesus, du bist gut. Ja. Das macht den Unterschied. Das macht den Unterschied zwischen Krankheit und Gesundheit.
Ein wankelmütiger Mensch wird nichts empfangen. In Hebräer steht es, in Galater 6. Wenn wir nicht aufhören, das Richtige zu tun, werden wir garantiert eine Ernte empfangen. So. Das heißt, manchmal ein bisschen durchhalten, ein paar Wochen, ein paar Monate, vielleicht sogar ein paar Jahre. Wo ist das Problem? Was hast du zu verlieren? Ja, ist doch so, was hast du zu verlieren? Mehr als drüber sterben kannst du doch nicht über eine Krankheit, an der du sonst auch gestorben wärst. Das wäre doch das größte Risiko, was du eingehst. Du sollst ja nicht deine Tabletten absetzen, das sage ich ja gar nicht, im Gegenteil. Geh zu deinem Doktor, lass dir, das dir dienen von ihm, aber bau parallel Glauben auf, damit deine Heilung vonstatten geht. Ehrliche Ärzte sagen dir sowas. Sie sagen dir, in vielen Bereichen kann ich überhaupt nichts für dich tun, eigentlich. Wenn du selbst nicht willst, wenn du deine Heilungskraft nicht aktivierst, die in dir ist, die haben wir, die haben auch Ungläubige in ihrem Körper. Da ist ein Immunsystem, nennen wir das, Wiederherstellung, Selbstheilungskraft. Wenn da jemand keine Hoffnung mehr hat, dann stirbt er. Selbst wenn da gar keine große Diagnose vorliegt. Lass uns die sein, die ganz bewusst leben. Bruder Copeland, ich habe ihn ja jetzt ein paar Mal gehört, er ist 70 Jahre alt geworden jetzt. Und er stand da auf der Bühne, drahtig, kernig, schlank, mindestens 20 Jahre jünger aussehen. Ich lüge nicht. Wenn du mir gesagt hättest, der ist 50, hätte ich das geglaubt. Seine Frau genauso. Beides ganz attraktive, gesunde, fitte Männer. Er sagte, ich bin 70 Jahre, mir ging es in meinem Leben nie besser als jetzt. Ich war nie gesünder als heute. Ich war nie kraftvoller als heute. Ich war nie reicher als heute. Mir geht's gut. Und wir haben 40 Jahre Dienst hinter, er hat 40 Jahre Dienstjubiläum gemacht. Und er sagt, wir glauben jetzt für die nächsten 50. Und er sah nicht so aus, als ob er einen Scherz macht. Er meinte, was er sagt. Er passt sehr auf seine Worte auf. So, ja, vielleicht soll man uns ein bisschen herausfordern lassen manchmal von Dingen, die wir bisher so noch nie gedacht haben. Denn es gibt ja doch drei geistliche Ebenen zu leben. Und der unterste davon ist Heilung. Das ist die unterste Ebene, Heilung zu empfangen. Die nächste Ebene ist dann ein Leben in Gesundheit, wo wir gar nicht immer zum Herrn laufen müssen, um Heilung holen. Wir leben in Gesundheit. Und das dritte ist dann tatsächlich das göttliche Leben, was alles beinhaltet. Heilung, Wohlstand, Ehe, Familie, Segen zu sein und so weiter und so fort. Die Frage ist, wo wir auf diesem Level sind. Wenn wir noch bei Heilung sind, dann lass uns dranbleiben. Die nächste Stufe kommt, wenn wir Heilung haben, gehen wir Richtung Gesundheit. Wir erwarten dann einfach, dass Gesundheit unser Leben beeinflusst und mehr prägt. Beginne ein Leben im Glauben. Das ist eine Standardbibelstelle, die hier schon oft gelesen worden ist. Markus 11. Ich lese Vers 22 bis 24. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott, wörtlich den Glauben Gottes. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berge spricht, heb dich und wirf dich ins Meer, und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, so wird es euch zuteil werden. Jesus sagt hier, dreimal sprechen und zweimal glauben. Mit anderen Worten, unsere Worte sind sehr viel wichtiger, als wir oft denken. Unsere Worte sind nämlich ein Ausdruck, ein Ausfluss dessen, was wir glauben und letztendlich des Heiligen Geistes, der in uns herrscht. Wenn du ein Problem hast, dann finde heraus, was das Wort zu diesem Problem sagt. Komm, Herr Jesus, hilf mir, ist nicht das, was geschehen wird. Denn Gott hat die Verantwortung dir übergeben. Dieses Gottesbild müssen wir ändern, weil es ist nicht biblisch. Gott, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Er tut es manchmal trotzdem. Freue ich mich ja auch. Gerade bei Leuten, die noch nicht so viel von der Bibel wissen, ist er noch sehr viel mehr in diese Richtung bereit zu tun. Aber wenn du mal richtig reif im Glauben bist, er erwartet, dass du es tust. Du bist der Mann des Glaubens, die Frau des Glaubens. Ihr habt das Wort in eurer Hand. Ihr solltet es kennen und ihr solltet danach handeln. Und nicht so sein, wie Paulus zu einigen sagt, ihr seid ja immer noch Kinder, die immer noch Milch brauchen statt fester Speise. Wir wollen die sein, die feste Speise suchen. Die sagen, Herr, ich will jeden Tag meine feste Speise abholen. Ich muss nicht warten, bis der Sonntag der Pastor mir das gibt. Ich hole die mir jeden Tag, weil wir haben sie. Wir haben sie. Du musst das richtige Saatgut finden, weißt du, um das Problem zu lösen. Darum geht's. Glauben ist ein Saatgut. Wie das Senfkorn. Ein kleines Saatgut. Oft kommt es uns viel zu klein vor. Aber wenn wir es nehmen und säen es aus, dann wächst das Ding. Und dieses Saatgut, das muss in den Grund deines Herzens ausgesät werden. Nur so kann es vollbringen, wozu es gesandt ist.
Aber wie bekomme ich dieses Saatgut in mein Herz? Und da gibt es drei Türen. Die Augentür, die Ohrentür und die Mundtür. Das sind die drei Eingangspositionen für das Wort Gottes. Und alles, was durch diese drei Türen den Weg zum Herzen findet, das wird Überfluss in dir und für dich hervorbringen. Der Teufel ist sehr daran interessiert, über diese drei Türen sein Saatgut in deinen Herzensgrund zu säen. Durch die Augen, durch die Ohren und durch den Mund. Und der Teufel versucht dir einen Grund zu geben, sein Saatgut in dein Herz zu säen. Manche verstehen nicht, warum sie gewissen Verlangen nachgehen. Sündvollen Verlangen, wo du genau weißt, das ist nicht, was der Herr tun würde und nicht, was der Herr will, dass du tust. Und du tust es trotzdem immer wieder. Da ist was gesät worden in dir. Und dieses Saatgut muss raus und anderes muss rein. Sonst wirst du diese Ernten immer wieder einfahren und du wirst verzweifeln. Das Herz ist der Herstellungsort, das Herstellungszentrum deines ganzen Lebens. Das geistige Herz. Da fängt alles an zu entstehen. Und was du da hineinlässt, das wird Ausfluss und Ausdruck haben in deinem Leben. Also erstens, finde heraus, was das Wort zu den Problemen in deinem Leben sagt. Such dir Schriftstellen raus dazu. Gibt es wundervolle Konkordanzen, andere Hilfen. Wenn nicht, kannst du einen Pastor mal eine E-Mail schicken, der hilft dir auch weiter. Zweitens, glaube in deinem Herzen. Und zwar dem Wort und nicht dem Umstand. Sprüche 4, Vers 20. Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu, dass sie nicht aus deinen Augen weichen. Bewahre sie im Inneren deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Das ist dein Körper. Heilung. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Lass weichen von dir die Falschheit des Mundes und die Verdrehtheit der Lippen entferne von dir. Lass deine Augen gerade ausblicken und deine Blicke gerade vor dich gehen. Gib Acht auf die Bahn deines Fußes und alle deine Wege seien geordnet. Biege nicht ab zur Rechten noch zur Linken, lass weichen deinen Fuß vom Bösen. Ein weiterer Ratschlag Gottes für dich und mich. Denn diese Kraft, die in dir arbeitet, wird nach außen hin sichtbar sein. Es geht darum, dass ich an etwas am Arbeiten bin, wisst ihr? Selbst wenn eine Krankheit in deinem Leben ist, hast du vielleicht noch nicht sofort eine Heilung. Aber Leute dürfen wissen, du bist am Arbeiten an etwas. Und du lässt gewisse Dinge nicht zu. Du lässt nicht zu, dass Leute gewisse Dinge über dich sagen. Vielleicht lässt du nicht zu, dass Leute dich in deinem Haushalt als krank bezeichnen. Ich weiß von Freunden, die haben andere rausgeschmissen, die sie als krank bezeichnet haben. Wir sagen, Moment mal, ich arbeite an meiner Heilung. Du redest ständig dafür, dass ich krank bin. Ich arbeite an meiner Heilung und ich möchte nicht, dass du andere Worte in diesem Haus hier gebrauchst. Das ist konsequent. Ja, lass uns doch mal überlegen, wenn das stimmt, was das Wort über sich selbst sagt, dass es eine hocheffektive Medizin ist, die aber außer Kraft gesetzt wird, wenn ich andere Dinge zu mir nehme in dieser Zeit. Wenn ich andere Aussagen zulasse, in meine Ohren, in meine Augen, durch meinen Mund selbst. Und ich diese kostbare Medizin außer Kraft setze, dadurch mein Leben kürzer wird, nicht so schön verläuft, ärmer bleibt. Ja, dann überlege ich mir doch schon, was ich zulasse, dass Leute in meiner Nähe reden, oder? Na, ist noch nicht jeder so sicher, aber danke für die Amens. Ich weiß, das ist jetzt eine herausfordernde Botschaft. Und die ist sicherlich auf einem höheren Niveau als viele Botschaften der letzten Zeit. Aber das ist auch ganz bewusst so. Ich glaube, dieses Schwarzbrot ist wichtig. Und diese CD, ihr Lieben, hört sie euch mehrfach an. Lest die Stellen nach. Es nützt nichts, dass ihr nur glaubt, wenn ich euch das hier erzähle. Lest es nach. Studiert das Wort, lest jede Bibelstelle im Kontext nach und findet heraus, ist das wahr, was ich hier sage? Und wenn das wahr ist, dann wird es ganz alleine in eurem Leben etwas bewirken. Es wird euch einen Hunger, eine Lust nach dem Wort geben. Leben und Tod steht in der Zunge Gewalt. Du kannst über die Diagnose deines Arztes oder über deinen Kontostand meditieren oder dich zurückziehen oder über das Wort Gottes meditieren. Und letzteres wird etwas positiv verändern, das andere nicht. Diagnose meines Arztes kann ich glauben und festhalten und ich werde es genauso erleben, oder? Da war ein Prediger auf der Konferenz, der hatte Prostatakrebs bescheinigt bekommen. Und er sagte, ich ging nach Hause und ich wusste genau, was zu tun war. Die nächsten 3 Wochen habe ich damit verbracht, zu meditieren über den Bibelstellen über Heilung und habe proklamiert, jeden Tag 3-mal, mehrere Viertelstunde, 20 Minuten, jedes Mal, habe das Wort proklamiert und habe
gesagt, das ist die Wahrheit und das stelle ich über diesen Körperzustand jetzt. Und er ist dann zur Nachuntersuchung gegangen, 3 Wochen später. Und der Arzt sagte, ich muss mich wohl geirrt haben, ich kann nichts feststellen. Und sagte, du hast dich nicht geirrt, das Wort wirkt. Halleluja. Nur diesen Biss hat nicht jeder. Den habe ich auch nicht immer gehabt. Ich bin nicht sicher, ob ich ihn jetzt immer hätte. Aber ich will den haben, wisst ihr? Ich will den haben, ich will dranbleiben. Wie so ein bissiger Köter, der sich an was festbeißt, wo er weiß, das ist meins. Ja, und wir haben Aussagen aus dem Wort, die uns gehören. Und die verändern tatsächlich Umstände und auch unseren eigenen Leib. Ich meine, stell dir vor, du hast ein brandneues Auto gekauft. Ich weiß, das sind Leute, die hätten gerne einen ganz neuen Geländewagen. Bevor du hättest so einen neuen Geländewagen, ein ganz brandneues Modell, 60.000 Euro Neupreis oder 70 oder 80, was die Dinger kosten. Und dann, ja, tankst du dein Lieblingsbenzin, du hast dir das ausgesucht, das so pinkfarben ist, nach Erdbeer schmeckt. Und dann fährst du in die Werkstatt, weil das Ding läuft nicht mehr. Und der guckt dich nur an und sagt, ja, kein Wunder, was haben sie denn da getankt? Ey, Erdbeersaft. Ich liebe Erdbeersaft. Ist total lecker, du. Oh, ich mag den, oder Kirschsaft. Und seitdem, ja, läuft nicht mehr das Ding. Ich möchte dir erklären, das kann auch nicht. Es kann der beste Motor haben, das beste Getriebe. Es kann nicht funktionieren, weil der Treibstoff ist der falsche. Und sowas machen wir in unserem eigenen Körper, versteht ihr? Nicht jetzt nur Ernährungs, das wäre eine andere Sache, worüber wir reden könnten, sondern geistig. Wir sprechen Worte aus und füllen unser Herz mit Bildern. Es gibt Leute, die gucken 3 oder 4 Stunden am Tag fern. Das kommt alles da rein. Lesen ein Magazin nach dem anderen, hören Radio pausenlos bei der Arbeit. Und alles kommt rein über die Eingänge. Reden dummes Zeug, reden mit bei den Kollegen, machen dumme Witze und alles kommt rein. Und dein Herz ist ständig voll verwirrt. Klar liest du morgens deine Bibel 10 Minuten. Aber dann hast du 3, 4, 5 Stunden mit anderen Dingen zu tun, die auch reinkommen ins Herz. Und das bisschen Bibel hält sich nicht lange. Weil du hast so viele andere Sachen, die dich beschäftigen und bewegen und dein Treibstoff bestimmt letztendlich, wie das Getriebe läuft. Und statt die Nahrung zu verändern, versuchen viele, den Motor zu verändern. Ein junger Mann, der ist jetzt hier weggegangen, statt dass er seine Nahrung verändert hat, ist er jetzt Kommunist geworden. Meint er, der Motor wird besser laufen. Es ist Wahnsinn, es kann nicht funktionieren. Aber der Motor war in Ordnung. Die Nahrung war falsch. Er hat noch mit den falschen Leuten rumgehangen. Das kostet was. Nachdem du dann diese 3 Schritte gegangen hast, du findest das Wort Gottes für dein Problem, du glaubst in deinem Herzen, du bekennst mit deinem Munde und dann viertens, du bleibst dabei, was auch immer geschieht. An dem Punkt fallen die meisten. Ich habe das schon 3 Wochen proklamiert und ich habe es doch durchgezogen. Aber guck mal, es wird schlimmer und schlimmer. Ja und? Ändert sich das Wort deswegen? Keine Veränderung, noch ein Wechsel des Schattens. Es bleibt dasselbe. Es wird seine Kraft entfalten. Ich kann ja nicht genau sagen, wann und wie. Aber es wird es tun. Die Garantie hat Gott uns gegeben. Die einzige Sache ist, dass wir dranbleiben. Römer 10, 17 heißt, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Ihr müsst bedenken, dass Saatkörner etwas Lebendiges sind. Es sind keine toten Gegenstände. Sie gehen auf und wachsen. Wenn ich zu viel Nikotin zu mir nehme, dann muss ich ständig husten. Ja, das ist eine Saat, die ich in mich eingelegt habe, die auskommt. Das ist jetzt gar nicht gegen meinen Bruder hier, aber das ist einfach ein tolles Beispiel gerade. Ich bestimme, was mein Körper tun wird. Wenn ich meinem Körper ständig Zucker zugebe, dann werde ich irgendwann rund. Oder wenn ich ständig Alkohol trinke, dann wird mein Gehirn irgendwann vernebelt und irgendwann kriege ich dann Leberzirrhose und das war's. Dieses Wort ist ein Saatgut. Es ist was, was lebt. Es ist was, was wir zu uns nehmen müssen, was uns verändert, was uns hilft, Gewohnheiten abzulegen, Süchte abzulegen, die uns vorher voll im Griff hatten. Ich weiß, was Süchte sind. Ich habe auch selbst da meine Erfahrung mit. Süchte sind grausam und manchmal kommt nie raus. Aber das Wort setzt frei. Amen. Diese Saatkörner gehen auf und wachsen. Und die Verheißungen Gottes, die im Glauben zu dir genommen werden, die wachsen und führen zu einer Ernte. Du kannst es bekommen, wenn du es im Wort liest. Wenn du dir Predigt-CDs anhörst. Wenn du dich selbst in die Position bringst, zu erwarten, dass der Geist Gottes zu dir spricht. Zuerst muss der Geist Gottes dich dazu bringen, zu sagen, ich glaube es. Das ist der Punkt. Glaubst du es wirklich oder sagst du es nur? Wir machen ja keine Wortmagie hier. Ist es das Wort? Kann ich es glauben? Halte ich es fest? Und manchmal beginnt es so, dass du eine Entscheidung triffst, essen zu wollen. Kennst du diese Entscheidung? Stell dir vor, wenn du noch nicht gefrühstückt hast wie ich, dann beschreibe ich dir jetzt ein leckeres Sandwich oder ein getoastetes Brötchen mit Schinken drauf oder was du immer gerne isst. Und du merkst schon, es passiert was. Da läuft Wasser im Munde zusammen. Merkst du das? Der Magen bereitet sich vor. Der Körper bereitet sich vor aufs Essen. Einfach weil du eine Entscheidung getroffen hast, über Essen nachzudenken. Und wenn du so eine Entscheidung triffst, über das Wort nachzudenken, du sagst, Herr, ich will ab heute das Wort nicht mehr aus den Augen lassen. Ich will das tun, was Josua getan hat und andere, die erfolgreich waren. Ich will das Wort nicht nur pflichtmäßig irgendwie mal ein bisschen runterraddern, sondern ich will es studieren. Immer wenn ich Zeit habe. Wisst ihr, das ist nicht nur ein Buch. Manchmal schaue ich nach irgendwas aus, nach einem guten Buch. Und ich habe so viele Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Aber immer öfters, weißt du, ist es dann das Buch, das ich nehme. Weil das ist mein Leben. Alles, was ich bin ich durch dieses Buch. Alles, was ich habe, habe ich durch dieses Buch. Ich bilde mir nicht ein, irgendwas zu sein oder zu haben, ohne das ist ein Wort. Darum ist es so wichtig, dass wir uns entscheiden zu essen. Wenn du das geistig tust, auch dort wird anfangen, deine Wasser zusammenzulaufen. Du wirst Sehnsucht haben, heimzukommen und selbst zu lesen. Selbst mal einen Epheserbrief aufzuschlagen und mal zu lesen und mal zu lesen und mal zu sagen, Herr, jetzt lege ich mich mal auf die Couch, jetzt denke ich mal über das Kapitel nach, was ich gerade gelesen habe. Ich möchte meditieren lernen. Meditieren heißt es aufzuschließen, es zu fragmentieren, es zu verdauen und dann das zu sehen, was dabei rauskommt. Ich möchte zum Schluss jetzt noch eine Prophetie vorlesen. Bitte um Entschuldigung, wenn es heute ein paar Minuten länger wird. Die Prophetie stammt von einem meiner geistigen Mentoren, Kenneth E. Hagin. Er ist vor vier Jahren gestorben, mit fast 90 Jahren. Und er hat 1982, also vor 25 Jahren, eine Prophetie gebracht, die mich sehr, sehr bewegt hat und die ich euch heute vorlesen möchte. Ich glaube, sie ist die Antwort für einige von euch. Ich habe sie übersetzt. Gott sagte: Verbringe nicht alle deine Zeit mit natürlichen Dingen. Einige dieser Dinge sind legitim und es ist in Ordnung, einige Zeit auf sie zu verwenden. Doch achte darauf, dass du Acht hast, deinem Geist Aufmerksamkeit zu geben. Gib deinem Geist viel Gelegenheit, sich mit dem Wort Gottes zu nähren und gib deinem Geist genügend Gelegenheit, mit dem Vater im Himmel zu kommunizieren und durch diese Dinge deinen eigenen heiligen Glauben aufzubauen. Es braucht nicht sehr viel Zeit, nur eine oder zwei Stunden von den 24, die du jeden Tag bekommst. Gib mir einfach den 10. Teil deiner Zeit, spricht der Herr. Und alles wird gut werden. Dein Leben wird verändert. Es wird erfüllt von Kraft und du wirst zu einer mächtigen Kraft Gottes werden. 1 bis 2 Stunden am Tag ist scheinbar unmöglich viel. Aber wenn wir dann mal gucken, womit wir unsere Zeit, unsere Freizeit zu verbringen, dann merken wir, dass 1-2 Stunden vorm Fernseher überhaupt kein Problem darstellen. Die kriegt fast jeder jeden Tag hin. Stell dir vor, wir könnten da was dran drehen, an dieser Prioritätenschraube. Und würden Gott wirklich mindestens so viel Zeit geben, die wir vor Fernseher oder vor anderen Medien verbringen. Was für einen Unterschied würde das schon machen? Was würde dein Herz sich verändern und deine Umstände sich anpassen müssen dem, was du aus dem Wort erkannt hast? Ich fasse zusammen. Das Wort ist von Gott. Das Wort ist Jesus Christus. Das Wort will dich segnen. Und das Wort wird durch dich aktiviert. Das ist die Lehre von heute. Und ich möchte jetzt, dass wir zusammen aufstehen und ein Gebet mit euch sprechen, in dem du dein Leben Jesus geben kannst, wenn du das noch nicht gemacht hast. Weil da fängt alles an. Dann fängt das Wort an, für dich lebendig zu werden. Vorher wird es nur ein Buch sein. Ich kenne Leute, die haben das 2-3 Mal gelesen als Nichtchristen und haben nicht wirklich davon irgendwas mitbekommen oder mitgenommen. Aber wenn du den Geist Gottes jetzt empfängst in dir, dann ist es der Heilige Geist in dir, der das Wort dir aufschließt und du wirst jeden Satz anders wahrnehmen als zuvor. Also wenn du Jesus annehmen willst oder das schon getan hast und es wiederholen möchtest, sprich mir nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und ich bringe dir jetzt all meine Schuld. Vergib mir, Herr, und mach mich ganz neu. Führe du mein Leben von heute an. Amen. Halleluja. Ehre sei Gott. Darf ich sehen, ob da jemand heute dieses Gebet zum ersten Mal für sich entschieden mitgesprochen hat? Bitte. 10. Ist da jemand da? Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd Zetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen,
Kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.